Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Das eben gehörte Evangelium aus Matthäus 25 ist ein Stachel im Fleisch von uns Christen. Es führt nämlich tief in den Ernst der Nachfolge Jesu von Nazareth hinein. Ja, es macht das Bestehen im letzten Gericht direkt abhängig von unserem Verhalten im Hier und Jetzt. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Über die persönliche Ansprache an Christen hinaus mögen wir die Tage angesichts der Bilder aus dem Nahen Osten einzelne Sätze auch als Anklage mit politischer Dimension lesen. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Dieser sehr klare und bildreiche Absatz schließt mit der doppelten Aussage: Was ihr getan habt einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und dem anderen, was ihr nicht getan habt, einem dieser Geringsten, das habt ihr mir nicht getan. Im Handeln und oder im Unterlassen ist unmittelbar das persönliche Geschick des Gottesgerichts verbunden, mit der doppelten Folge: Die einen ererben das ewige Leben, und die anderen die ewige Strafe. Die einen kommen in den Himmel, die anderen erwartet das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Ja, liebe Gemeinde, es stimmt, das Evangelium aus Matthäus 25 führt tief in den Ernst der Nachfolge Jesu von Nazareth hinein. Ja, es macht das Bestehen der Christen im letzten Gericht Gottes direkt abhängig von unserem Handeln im Hier und Jetzt. Wer gut handelt, kommt in den Himmel, wer schlecht handelt, in die Hölle. Ja, das ist ein Stachel. Denn das gute Handeln ist sehr konkret, sehr qualifiziert, nämlich auf den Nächsten hin bezogen. Handeln ist sehr konkret. Und dann die Frage: Wer ist denn mein Nächster? Wer ist meine Nächste? Am Gleichnis vom barmherzigen Samariter erläutert Jesu, wer denn dieser Nächste sei. Der Nächste ist nämlich die sehr konkrete Person, der ich begegne, ja, der physisch Nächste. Und an diesem Nächsten soll ich Gutes tun. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Und dieses Gegenüber, dieser andere Mensch, dem ich Essen, Kleidung, Wasser geben soll, muss noch nicht einmal zur selben Religionsgemeinschaft gehören. Denn der Samariter war kein Jude wie Jesus. Das gute Handeln am Nächsten hat eine die Religion übergreifende Dimension. Wie aktuell. Wer ist mein Nächster, an dem ich Gutes tun soll? Heute, hier und jetzt. Zur Zeit Jesu war die Konkretion auf die unmittelbare, ja physische Begegnung beschränkt. Der oder die Nächste ist die konkrete Person vor Augen. Und diese Konkretion bleibt doch bis heute. Auch heute begegne ich Menschen konkret, physisch. Menschen, die Kleidung, Nahrung, Wasser brauchen. In der Stadt Berlin unter den Brücken der Friedrichstraße, und bald wieder am Rande der Weihnachtsmärkte, am Gendarmenmarkt und Breitscheidplatz. Ja, der die Nächste ist so klar vor Augen wie zu Jesu Zeiten. Und mit ihm das schlechte Gewissen, die Anklage, wieder nicht genug oder gar nichts zu geben, nicht genug oder gar nichts getan zu haben, eben das Gefühl der Überforderung angesichts des Leids in unseren Straßen. Und als ob das nicht genug wäre, kommt es noch viel dicker. Tausendfach wird uns das Leid ins Wohnzimmer gebracht. Tausendfach auf öffentlich-rechtlichen Kanälen gefiltert. Auf Al Jazeera, auf CNN, auf BBC weniger gefiltert. Und auf den Smartphones ganz ungefiltert und nah, erbarmungslos. Bilder von zerstückelten Israelis vom 7. Oktober. Bilder von verstorbenen Babys in Krankenhäusern in Gaza. Bilder von dürstenden Kindern, weil sie kein sauberes Trinkwasser haben. Bilder von hungernden, kranken und verletzten Menschen. Bilder, die sich festsetzen und zu einem Rufen, tu was, hilf, beende das Leid. Die Überforderung nimmt jedenfalls nicht gerade ab, wenn wir über den physisch Nächsten noch Hunderte, Tausende von medial vermittelten Nächsten hinzubekommen. Liebe Gemeinde, allein in den 6 Wochen des Gaza-Krieges sind mehr Menschen umgekommen als in 2 Jahren des Ukraine-Kriegs, mehr als 10.000. Aber dürfen wir die Nächsten, die uns faktisch, egal ob medial oder physisch, nahe kommen, dürfen wir das Leid messen, gegeneinander abwägen oder gar relativieren? Wir erinnern uns, für Jesus war jeder Mensch der Nächste, ganz gleich welcher Herkunft oder Religion. Und für uns? Ich lasse die Frage im Raum stehen, aber belasse es bei dem Hinweis, die Menschenrechte sind unteilbar. Liebe Gemeinde, der Stachel im Fleisch von uns Christen, er bleibt und er soll bleiben. Zufriedenes Zurücklehnen, genügsame Selbstzufriedenheit ist jedenfalls nicht Sache Jesu von Nazareth gewesen. Und wer unter uns kann kein Beispiel aufzählen, wo er oder sie im Sinne Jesu gehandelt hätte oder eben nicht? Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. In diesen Tagen freue ich mich bereits darüber, wenn wir nicht abstumpfen, sondern wenn die Menschlichkeit und Empathie uns weiter aufrüttelt. Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Menschenrechte sind unteilbar. Und damit auch nicht aufteilbar in Araber und Juden, in Christen und Muslime. Und denken wir daran, auch die ca. 4.000 Christen im Gazastreifen erfahren gerade unvorstellbares Leid. Und noch eine persönliche Bemerkung möchte ich hinzufügen. Ich fand es bemerkenswert, dass in unserem trilateralen Promotionskolleg an der Europa-Universität Flensburg, wo wir gemeinsam mit unseren Partneruniversitäten in Israel, den palästinensischen Gebieten, aber auch West- und Osteuropas junge Menschen in Friedens- und Konfliktlösung schulen und zuletzt eine große Konferenz in Cambridge hatten, dass in diesem Kolleg nach Ausbruch des Krieges israelische und palästinensische Promovierende ganz nahe rückten. sich gegenseitig über ihre Familien erkundigten, einander beistanden. Wie konkret, wie nah, welch ein Hoffnungszeichen inmitten aller Hoffnungslosigkeit, die auf uns niederschmettert in den Bildern der Nachrichten, ob öffentlich-rechtlich oder den Smartphones. Diese Hoffnungszeichen sind eingebettet in den Horizont einer viel weiteren, größeren Hoffnung. Unser Gott kommt und schweigt nicht, so beteten wir eben mit den Worten des Psalms 50. Gott wird Gerechtigkeit schaffen, er wird richten, er wird die Tränen abwischen aus den Gesichtern der Kinder. Er wird die Verantwortlichen aller Gräuel zur Rechenschaft ziehen. Ja, er wird. Und wir? Wir stehen zwischen dem Warten auf die Durchsetzung der Gerechtigkeit und der Verantwortung im Hier und Jetzt. Dieses Warten hilft uns, nicht irre zu werden angesichts der Bilder von Leid und Not. Wir halten an der Gewissheit fest, dass Gottes Gerechtigkeit sich durchsetzt. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Wir wünschen uns, dass das alles schneller geht. Das Warten kann selbstverständlich auch schon irre machen. Wo ist Gott? Wann kommt er und greift ein? Und doch stehen wir auch in der eigenen Verantwortung. Wie es im Wochenspruch heißt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wir sind nicht aus dem Tun des Gerechten entlassen. Ja, in unserem Predigttext wird die Frage des rechten Handelns direkt mit der Frage des jüngsten Gerichts verknüpft. Das ist auch erschreckend, denn jetzt bekommt das Handeln nicht mehr nur einen höheren moralischen Sinn, sondern den Sinn überhaupt. Es entscheidet nämlich über Heil und Unheil nach dem Tod. Ob ich in den Himmel komme oder in die Hölle, hängt dann ganz direkt von meinem Handeln im Hier und Jetzt ab. Beunruhigend. Unsere Passage aus dem Matthäusevangelium erinnert ganz direkt an die Nachfolge und an den ethischen Ernst des christlichen Glaubens. Und das ist gut so, denn wir sind in der evangelischen Kirche viel zu sehr gewöhnt, nur vom lieben Gott zu hören, der irgendwie alles und jeden rechtfertigt. Gericht, Nachfolge, Ernst des Glaubens kommen kaum noch vor. Der Abschnitt aus dem Evangelium des Matthäus, er ist ein Stachel. Freilich, Evangelium ist nach dem Gesamtverständnis des Neuen Testaments mehr als die gute Nachricht von der fordernden Liebe Gottes, die den Menschen auf das festlegt, was er im Hier und Jetzt tut. Evangelium ist nach evangelischem Verständnis gerade auch die gute Nachricht von der erlösenden Liebe Gottes, die den Menschen zu dem macht, zu dem er sich selbst und in seinem Handeln gerade nicht machen kann, nämlich einen von Gott geliebten Menschen. Das Neue Testament kennt neben dem doppelten Ausgang bei Matthäus auch noch andere Szenarien, etwa die Allversöhnung bei Lukas oder die Rechtfertigung bei Paulus, vor allem in seinen Briefen an die Römer, an die Korinther, an die Galater. Dort wird der Eingang in das Reich Gottes eng verknüpft mit Jesus Christus. Jetzt weniger mit dem Handeln wie Jesus, also in der Nachfolge, sondern mit dem Glauben an Jesus Christus und seinem Geist. So heißt es in Galater 5, wenn wir im Geist leben, werden wir auch im Geist wandeln. Dabei kennt auch der Apostel Paulus das letzte Gericht. Auch für ihn gilt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Gottes, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat zu Lebzeiten. Paulus qualifiziert das Gericht Gottes darin, dass wir am Ende der Tage nicht nur und nicht entscheidend auf unser eigenes Handeln blicken müssen, sondern darauf, wie sehr unser Handeln im Horizont von Gottes vergebener und liebendem Handeln in Jesus Christus gnädig angeschaut und bewertet wird. Und doch bleibt der Stachel. Ich komme zum Schluss. Die Spannung zwischen den Forderungen, die uns der heutige Evangeliumsabschnitt aufgibt, und der Befreiung aus allen Forderungen soll in dieser Predigt nicht aufgelöst werden. Der Stachel soll und wird schmerzen, solange wir als Christen verantwortlich leben. Auch die beste Rechtfertigungslehre und die höchste Einsicht in die göttliche Gnade am Ende aller Tage ersetzt das verantwortliche und rechte Handeln von uns Christenmenschen nicht. Aber dieses Handeln soll sich nicht aus der Angst vor dem Gericht einstellen, sondern aus dem Glauben herausfließen. Wie Paulus sagt, wenn wir im Glauben leben, dann handeln wir auch im Glauben. Was das für jeden Einzelnen von uns in dieser jetzt angebrochenen Woche bedeutet, das wird jeder für sich selber entscheiden. Für mich wird es bedeuten, zu schauen, ob ich mich einer friedlichen Demonstration für Frieden im Nahen Osten anschließe. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.